Wir sind ja vom Kalender jetzt in der Jahreszeit gerade von Ostern und Karfreitag gekommen und haben uns erinnert an Karfreitag, an den Tod Jesu, an seine Folter, an sein Leiden, an sein Sterben für uns. Letzten Sonntag hatten wir Ostern. Es ging um die Auferstehung, um das Leben. Jesus, der nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Und wir haben manchmal den Eindruck, wir reden von diesen Ereignissen, wie wenn sie vor 2000 Jahren gewesen sind. Und dann springen wir irgendwie in unser heutiges Leben, was auch sehr wichtig ist, und fragen uns, was das bedeutet. Wir kommen darauf gleich nachher nochmal zurück. Und wir möchten heute so diese Zwischenphase anschauen. In Vorbereitung für den heutigen Gottesdienst habe ich mal die Texte gelesen in der Bibel, die die Zeit beschreiben zwischen der Auferstehung Jesu und Pfingsten oder seiner Himmelfahrt. Und wir möchten heute wie so eine Kamera nehmen und nochmal da reinzoomen in diese Zeit, also nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Und wir gehen zu einem, der selber Augenzeuge war, der ganz eng dran war, einer, der auch immer gleich gestreckt hat in der Schule und immer der Erste war, der geantwortet hat, einer, der immer so ein bisschen die Nase in alles gesteckt hat und der deshalb ganz vorne in der ersten Reihe saß, als alles passiert ist mit Jesus, sowohl seine Verurteilung, seine Folter, sein Tod, aber dann auch seine Auferstehung. Und wir gehen damit zu Petrus und zunächst zu einem Text, den er selber geschrieben hat, über diese Zeit oder über die Sache der Auferstehung. Petrus schreibt hier in seinem Brief, 1. Petrus 1, Vers 3, vielleicht könnt ihr es aufschlagen und den Finger so ein bisschen drin lassen, wir werden zu diesem Vers immer wieder zurückkommen. Das ist im Neuen Testament auf der Seite 258, Seite 258, Neues Testament, 1. Petrus 1, Vers 3. Ich lese es euch zunächst mal nach der Luther-Übersetzung. Und ich lese es ziemlich langsam, weil es so ein verschachtelter Text ist, der aber sehr viel Aussage enthält. Es beginnt mit der Aussage, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott. Damit beginnt dieser Vers. Er, Gott, hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Andere Übersetzungen sagen neugeboren. Und jetzt kommen hier zwei Worte, das eine zu und das andere durch. Nochmal von vorne, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu etwas, nämlich zu einer lebendigen Hoffnung und durch etwas, nämlich durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier sind wir also genau an dem Thema Ostern, Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er hat uns also wiedergeboren, wir Menschen, nämlich zu einer lebendigen Hoffnung. Und der Grund, dass das so ist, ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Unter den verschiedenen Übersetzungen fand ich eigentlich die gute Nachricht, diejenige, die das am besten widerspiegelt, sodass wir es auch einigermaßen verstehen können. Deshalb lesen wir es da gerade noch einmal. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesem Lob beginnt der Vers. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren. Das ist ein anderes Wort für dieses Wiedergeboren bei Luther. Er hat uns also neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und diese lebendige Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das sagt Petrus hier in seinem Brief an die Gemeinde, zu der er schreibt. Und er verknüpft damit das Leben von Jesus, Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist, mit dem Leben von uns Menschen. Er sagt, Jesus ist gestorben und auferstanden, deshalb sind wir zum einen wiedergeboren, neugeboren. Aber nicht nur das, Jesus ist auferstanden, Ostern, letzten Sonntag. Und dadurch, das ist die Begründung, dass wir was haben können in unserem Leben? Wir können Hoffnung haben. Deshalb habe ich diese Predigt auch überschrieben mit dem Wort Hoffnung. Also Petrus verknüpft die Tatsache, Jesus ist auferstanden und lebt, mit dem, dass er sagt, und wir können heute eine lebendige Hoffnung haben, die uns erfüllt. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist wie das Ziel. Dazu hat er uns wiedergeboren und die Begründung, die Basis ist, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Nun, wie kommt Petrus auf die Idee, sowas zu schreiben? Jetzt nehmen wir die Kamera und gehen etwas zurück, direkt in die Zeit nach der Auferstehung, von der er ja hier spricht, als Begründung, dass wir lebendige Hoffnung heute haben können. Das von den 12 Jüngern sind gerade mal noch 7 übrig. Manche sind schon heimgegangen, wir werden nachher noch ein paar Texte dazu lesen. Sie sitzen zusammen. Jesus ist ihr Rabbi, ihr Herr, ihr Meister, ist von der religiösen Führung verurteilt worden. Und weil die religiöse Führung niemand verurteilen oder niemand umbringen darf, haben sie das den römischen Soldaten und der römischen Macht überlassen, haben die überredet, sodass die Drecksarbeit gemacht haben, Jesus grausam gefoltert, grausam ermordet am Kreuz. Und nur wenige Tage davor, das wäre jetzt Palmsonntag, wenn wir gedanklich zurückgehen im Kalender, nur wenige Tage vorher hat das Volk gegrölt. Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Also da waren die Jünger so richtig auf dem Hai. Also das war toll. Jesus zieht ein in Jerusalem, alle jubeln und machen, sie haben sogar diese Palmen auf den Boden geworfen als Zeichen der Ehrerbietung. Und die Jünger, die waren natürlich mit dabei. Es waren zwar nicht Jesus, aber sie waren zumindest bei ihm. Sie waren mit von diesem Kern, von dieser Mannschaft, die bei Jesus war. Und wenige Tage später grölt das Volk wieder. Jetzt grölen sie nicht Hosianna, der da kommt. Was grölen sie jetzt? Jetzt grölen sie, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Und sie sind ja so, haben so weit gegrölt und geschrien und versucht auch die Römer da zu überzeugen, dass sogar der Verbrecher Barabbas freigelassen wurde und im Gegenzug dazu Jesus am Kreuz sterben musste. Und sind sie nun zusammen, von den 12 sind es noch 7, die anderen sind schon irgendwo weg, die sitzen zusammen. Genau dieser Petrus, von dem wir hier gelesen haben, und dann, jetzt habe ich einen Text nicht dabei, dann lese ich euch den vor, Entschuldigung. Das ist in Johannes 21, 1 bis 3. Ein paar Seiten vorher, also jetzt sind wir auf der Seite 139. Die Kamera geht jetzt also praktisch zurück vom Brief, den Petrus geschrieben hat, in die Zeit von Petrus direkt nach der Auferstehung Jesu. Da heißt es in Kapitel 21, im ersten Vers, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es kommt, also so war es gewesen. Es waren beieinander Simon Petrus, der diesen Text und diesen Brief geschrieben hat, es war Simon Petrus und wird aufgezählt, die anderen 7. Und dann heißt es in Vers 3, spricht Simon Petrus zu ihnen, der Klassensprecher, erste Reihe, immer vorne dran, immer Hand hoch, spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Überlegt euch mal, was das heißt. Petrus, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, die Wunder gesehen hat, die Predigten von Jesus gehört hat, immer mit dabei war, jetzt nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus, sagt Petrus, wisst ihr was? Ich gehe fischen. Da weiß ich wenigstens, was ich kann. Da kann nichts schief gehen. Ich bin ja Fischer. Ich weiß, wie sowas geht. Übrigens, wenn ihr den Text weiterlest, weiß er es gar nicht, denn sie fangen in dieser Nacht keinen einzigen Fisch. Aber er sagt, komm Leute, das war's. Ich höre auf. Ich gehe wieder fischen. Es ist wie, wenn er zurückgehen würde und es Jesus gar nie gegeben hätte. Wie der ganze Traum und alles, was mit Jesus war, wie so ein Luftballon einfach zerplatzt ist. Vielleicht hat er sich gefragt, war das wirklich alles reell? Also die Wunder, die Predigten, Petrus läuft auf dem Wasser, all das, was er ja erlebt hat mit Jesus, es ist wie weg. Jesus ist nicht mehr da. Seine ganzen Wunder und alles, was er erlebt hat, war wie weggeblasen. Und Petrus sagt, wisst ihr was? Ich gehe fischen. Ich gehe wieder zurück. War es gewesen 3 Jahre, weiß nicht, was die 3 Jahre waren, kann es nicht richtig einordnen, was das hätte sein sollen. Und dann finde ich es fast ein bisschen lustig, ist nicht lustig, aber irgendwie so, wie dann die anderen Jünger sagen, oh ja, wir gehen auch mit, wir gehen auch wieder fischen. So, und tschüss, das war's gewesen. Das ist direkt nach der Auferstehung Jesu. Und vergesst nicht, das ist der Petrus, der nachher von dieser lebendigen Hoffnung spricht, die wir genau durch die Auferstehung haben werden oder haben sollen. Und wir möchten jetzt dem etwas nachspüren, was da eigentlich mit diesem Petrus und den Jüngern passiert ist. Totaler Frust am Anfang. Und nur wenige Zeit später schreibt Petrus hier von lebendiger Hoffnung. Und wir kommen nachher noch davon, der beschreibt es in ganz tollen Farben, was Jesus uns alles geben wird. Und es war nicht nur Petrus, jetzt kommen die Texte, die ich vorher schon mal eingeblendet hatte. Es waren auch die anderen Jünger. Johannes 20, da kommen jetzt einige Texte aus dieser Phase der Jünger direkt nach der Auferstehung Jesu. Da heißt es hier in Vers 9, denn sie, das sind die Jünger, verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen musste. Er war schon auferstanden und dann heißt es, die Jünger gingen wieder zu den anderen zurück. So nach dem Motto, ähnlich wie Petrus, ich gehe wieder fischen, wir gehen wieder zurück. Wir sind fertig. Es war totale Enttäuschung für die Jünger. Alles ist irgendwie wie zerplatzt, alles ist wie nichts, wie weg gewesen. Jesus wurde hingerichtet, Jesus war nicht mehr da. Vers 19 aus dem gleichen Kapitel, eine andere Szene auch von den Jüngern. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, die Jünger haben sich versammelt, die Türen verschlossen waren aus Furcht. Das waren die Jünger nach der Auferstehung. Gemerkt, nicht nach dem Tod von Jesus, sondern nach seiner Auferstehung. Die Jünger zusammen hier verschließen die Türe. Jesus kommt mitten unter ihnen oder unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Eine bekannte Szene hier, der Jünger Thomas war nicht dabei bei diesem ersten Mal. Die anderen Jünger sagen, hey, Jesus war da. Er sagt, ihr spinnt ja. Also das kann ja gar nicht sein, wenn ich meine Finger in die Nägelmale nicht lege und meine Hand in seine Seite. Ich kann es doch nicht glauben. Das war es doch gewesen. Jesus ist nicht mehr da. Lukas 24 ist die Geschichte mit den 2 Jüngern, die nicht sagen, wir gehen wieder fischen, weil sie waren keine Fischer. Die sind zurückgegangen nach Emmaus, vermutlich zu ihren Feldern, zu ihren Familien. Es ist aber fast das Gleiche, wie Petrus, der sagt, wisst ihr was, ich gehe wieder fischen. Die Emmaus-Jünger gehen zurück, laufen zurück nach Emmaus und auch von ihnen ist hier gesagt, er ist Jesus, sprach zu ihnen, was sind das für die Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Die haben nicht gesagt, hey, das ist ganz toll und Jesus ist auferstanden und Hoffnung, lebendige Hoffnung. Die sagen, wenn ihr den Text mal lest in Lukas 24, sagen Jesus, du bist der Einzige, der es nicht weiß. Ja, hier der Kleopas antwortet sogar, du bist der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der es nicht verstanden hat. Also wir wissen doch alle, was passiert ist. Jesus ist gestorben und Jesus ist nicht mehr da. Er beschreibt es hier, wie Jesus weg ist. Er ist der Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt. Und eine Frau, die ganz nahe mit Jesus immer war, die Maria, von ihr lesen wir auch in Johannes 20, Vers 11, sie geht raus zum Grab. Sie ist die Erste, die das Grab sogar leer sieht. Aber war da was von Hoffnung und lebendig und toll und Jesus auferstanden? Es heißt hier in Kapitel 20, Vers 11 in Johannes, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Was hier passiert, ist wirklich völlige Enttäuschung. Alles zu Ende. Alles, was sie sich erträumt hatten, alles, was sie vielleicht gewünscht hatten, was noch passieren würde mit Jesus und ihnen, wie so ein Luftballon, einfach weg. Nun, wenn wir jetzt auf uns schauen, wir laufen nicht alle hier mit Depressionen rum, Aber ich glaube, wir kennen auch ganz gut diese Enttäuschung. Wir kennen das, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Egal, ob jetzt in der Tagesschau oder beim Kaffee am heute Nachmittag, sehr häufig ist unser ganzes Gespräch geprägt vom Negativen übrigens. Meistens die Dinge, die nicht gut laufen, der Bus, der runtergefallen ist, die Menschen, die ums Leben kamen. Das Negative wird in der Presse breit getreten, auch in unseren Gesprächen nimmt es viel Raum ein. Häufig Negatives und Enttäuschung. Wir sind geprägt davon. Wir kennen, denke ich, auch viele von uns, innere Verletzungen. Wir kennen Hoffnungen, Wünsche, Gedanken, die nicht Wirklichkeit geworden sind. Eine Zuneigung, von der man sich vielleicht gewünscht hat, dass sie beantwortet wird, und sie wird nicht beantwortet. Beruflicher Ausstieg, Aufstieg, von dem man vielleicht geträumt hat, und er kommt nicht. Vielleicht die Hoffnung, dass es mit der Gesundheit wieder besser wird und die Schmerzen weggehen oder irgend so etwas, und es passiert nicht. Wir kennen diese Enttäuschung. Das Nicht-Eintreffen von dem, was wir uns vielleicht gewünscht haben. Nun, ich habe Enttäuschung auch bewusst schon so geschrieben, weil das ja eigentlich zwei Wörter sind. Da ist das Wort Täuschung drin und da ist auch das Wort Ent drin. Eine Enttäuschung, der geht normalerweise voraus eine Täuschung. Und diese Täuschung wird zur Enttäuschung. Die Jünger hier in Lukas 24, da sind wir wieder bei den beiden, die nach Emmaus unterwegs waren. Die Jünger sagten, warum waren sie enttäuscht? Sie sagen, wir aber hofften. Wir haben uns doch gewünscht, übrigens auch eine Hoffnung, auf die sie gesetzt hatten, dass er es wäre, der Israel erlösen würde. Das waren offensichtlich von dieser Gruppe von Menschen, die gedacht haben, so ein bisschen wie Asterix und Obelix, so diese Römer, die müssen wir wieder rausbekommen aus Israel, gab es eine ganze Gruppe von Menschen, die dachten, und Jesus ist der. Nicht wie Obelix und Asterix mit dem Zaubertrank, sondern durch das, dass er als Messias die Römer wieder entfernen würde. Die sagen, und wir haben gehofft, dass das passiert ist. Und jetzt sagen sie, und heute ist schon der dritte Tag, in anderen Worten, der ist mausetot, da kommt nichts mehr. Diese Täuschung wurde zur kompletten Enttäuschung. Wir hatten doch gehofft. Die Jünger hatten wahrscheinlich jeder für sich selber so ein bisschen andere Vorstellungen, wie das werden wird mit Jesus. Die einen waren vielleicht von der Sorte, Jesus macht politisch hier endlich mal reinen Tisch und schmeißt die Römer raus. Wir werden wieder selbst kontrolliert und haben unser eigenes Reich. Andere haben sich vielleicht Hoffnungen gemacht mit Jesus als religiösem Führer. Nochmal zurück zu dieser Szene. Esel reitet nach Jerusalem, die Leute sind begeistert. Hosianna! Ja, und sie waren mit dabei. Sie waren Teil dieser Gruppe. Sie waren Teil von denen, die umjubelt wurden, obwohl es eigentlich um Jesus ging. Aber sie waren mit dabei. Wir erleben das ja häufig bei Politikern. Wenn einer erfolgreich ist, zieht er so die anderen mit. Und wehe, der Leithammel ist weg, dann sind die anderen auch nicht mehr da. Ich bin gespannt, was Altmaier macht, wenn Merkel nicht mehr da ist. Ich glaube nicht, dass er dann noch Wirtschaftsminister sein wird. So ein typisches Beispiel. So im Fahrwasser, im Kielwasser von Merkel mitgeschwommen. Jetzt lassen Merkel zurücktreten oder nicht mehr gewählt werden. Dann ist Altmaier auch nicht mehr dabei. Genauso war das bei den Jüngern auch. Jesus, der ist unser Rabbi, der Herrscher. Und dann ist er tot, gefoltert, umgebracht, weg. Und sie sagen, dann ist wahrscheinlich mit uns auch nicht mehr weit her. Unser Rabbi ist tot, der ist nicht mehr da. Die Enttäuschung macht sich breit. Und wir dürfen da nicht zu schnell drüber gehen in der Geschichte der Bibel, dass wir so nach der Auferstehung sofort so von Hoffnung und da gab es diese Phase von den Jüngern, wo die komplett enttäuscht waren. Und wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, alleine, wäre das das Ende vom Neuen Testament gewesen. Jesus nicht mehr da, wo immer er sich dann noch bewegt hat. Selbst wenn er aufgetaucht ist, haben sie gesagt, glaube ich gar nicht, kann doch gar nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ein Toter wieder aufersteht. Das Ganze wie im Debakel geendet. Die Enttäuschung macht sich breit. Und nun kommt zu dieser allgemeinen Enttäuschung, gerade bei der Person von Petrus, noch eine sehr persönliche. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, die Täuschung vor dem Tod von Jesus war. Hier wieder Klassensprecher Petrus, erste Reihe, ich, ganz toll, sagt, ja, antwortete ihm, also Jesus, wenn sich auch alle an dir ärgern, aber ich, Petrus, doch nicht. Ich will mich niemals an dir ärgern. Andere Übersetzungen sagen sogar niemals verleugnen. Ich werde dich niemals verleugnen, ich bin doch dabei. Und dann zwei Verse später, im Vers 35, sagt er sogar noch, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich, Petrus, ich bin dabei. Das war seine sehr persönliche Täuschung. Und ihr wisst, was daraus geworden ist, als die Enttäuschung kam. Petrus verleugnet Jesus tatsächlich. Genau das, was er hier versprochen hat, macht er dreimal anders. Er verleugnet Jesus, er tut so wie, dumm, ich gehöre da nicht dazu, weil er Angst hatte, Lebensangst, dass er der Nächste ist, der am Kreuz enden wird, der genauso umgebracht werden und hingerichtet werden wird wie Jesus. Und dann kräht der Hahn, Petrus denkt an das Wort, das Jesus gesagt hatte, und dann heißt es hier in Vers 75, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist die sehr persönliche Enttäuschung von Petrus. Aus der Täuschung, ich doch nicht, mir kann doch sowas nicht passieren, wurde eine Enttäuschung. Andere vielleicht, aber ich doch nicht. Andere Ehen haben vielleicht Schwierigkeiten, aber wir doch nicht. Ich werde Gott treu sein und auch wenn andere in Urlaub gehen, ich bin immer dabei. Diese Täuschung kann sehr schnell zur Enttäuschung werden. Andere haben vielleicht Probleme mit Pornografie oder mit anderen Dingen, aber ich doch nicht. Und auf einmal sind wir bei der Enttäuschung und wir merken, ich bin auch der schlecht über andere Menschen redet. Ich bin auch der, der im Internet Seiten anschaut, die er sich nicht anschauen sollte. Ich gehöre auch dazu und er ging hinaus, heißt es hier, und weinte bitterlich. Enttäuschung. Über sich selber, über Jesus, über das Verhältnis zu ihm vielleicht. Enttäuschung auch über Hoffnungen, über Erwartungen, über Wünsche, die wir hatten. Ich denke an unsere Tochter Melissa, sie ist jetzt ja gerade zwischen Verlobung und Hochzeit und vor wenigen Tagen hat ihr Nerv wieder angefangen zu schmerzen, wo sie vor 10 Jahren ja große Probleme hatte, Diagnose damals Krebs und wir haben Gottes Eingreifen und Hilfe erlebt. Und jetzt genau mittendrin, zwischen Verlobung und Hochzeit, fängt es wieder an. Das ist Enttäuschung. Das ist, wenn man den Boden unter den Füßen wegzieht vielleicht. Und wie gehen wir damit um? Wir sind jetzt bei der Enttäuschung und werden bei der Hoffnung enden. Ich habe euch zwischendrin aber dann noch ein Bild mitgebracht. Titelseite von Idea Spektrum ausgeschnitten hier. Was seht ihr hier? Ihr seht ein Kreuz, aber hängt da ein Kreuz? Da oben ist ein Nagel. Was war vielleicht mal an dem Nagel? Vermutlich das Kreuz. Das ist hier so eine weiße Wand. Vielleicht hat jemand das Kreuz abgehängt. Vielleicht musste jemand das Kreuz abhängen, weil es ein öffentliches Gebäude war und es nicht mehr opportun war. Ein Kreuz aufzuhängen. Hier ist noch der Nagel. Hier ist die weiße, helle Tapete. Aber man sieht noch so der Schatten, das vergilbte etwas außenrum, wo hier mal ein Kreuz war. Und wo ich das Bild so gesehen habe, habe ich an dieses Enttäuschen denken müssen. Das Kreuz ist nicht mehr da. Vielleicht auch im Leben von manchen Menschen irgendwie, wie Petrus, lass uns fischen gehen. man kann sagen, den Glauben an den Nagel hängen. Hier hängt gerade nichts mehr an dem Nagel, aber weg vom Nagel nach dem Motto, ich gebe auf. Beeindruckt hat mich an dem Bild, dass das Kreuz trotzdem da ist, auch wenn es nicht mehr da ist. Vielleicht weggeschoben, abgehängt, vielleicht war es peinlich. Irgendein Restaurant, früher war das üblich, heute macht man das doch nicht mehr. Und man sieht aber noch ein Kreuz. Lass uns heute ganz neu zum Kreuz zurückkommen, damit aus Enttäuschung Hoffnung werden kann. Dass das nicht die Endstation bleibt, sondern genau am Kreuz, auch wenn es abgehängt ist, auch wenn es nicht mehr da ist, wenn es nicht mehr spürbar und erlebbar ist, wenn es nicht mehr lebendige Hoffnung ist, dass daraus werden kann, lebendige Hoffnung. Nochmal Petrus jetzt hier in seinem Brief, wo er sagt, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Wie kann diese Hoffnung werden? Wie kann Petrus, der gesagt hat, Leute, ich gehe fischen. That's it. Ich mache doch hier nicht weiter. Mein Rabbi ist tot. Ich selber bringe mich nur in Gefahr, selber auch getötet und umgebracht zu werden. Wisst ihr was? Ich gehe fischen. Die Emmaus-Jünger auch, die gesagt haben, okay, sind zwar keine Fischer, aber zurück nach Emmaus, vielleicht gibt es noch Felder, die wir zu bewirtschaften haben. Wir gehen wieder zurück. Und wie kann genau dieser Petrus zu dem Punkt kommen, wo er sagt, die Auferstehung war nicht das Ende, sondern ist die Begründung für lebendige Hoffnung. Es ist die Basis, dass wir uns wirklich an einer Hoffnung festhalten können, die nicht aufhört. Was ist hier passiert? Wie kam da die Wende? Denk mal an Maria. Viele von euch kennen die Geschichte, sie ging ans Grab. Jesus kommt, sie meint, er ist der Gärtner. Sie spricht sogar noch zu ihm und sagt, jemand hat da den Meister genommen. Merkt nicht, sie spricht zu Jesus. An welchem Punkt hat sie gemerkt, dass es Jesus ist? Wisst ihr es noch? Jesus sagt zu ihr einfach ihren Namen Maria. Und dann heißt es in Johannes 20, da erkannte sie, dass er der Herr war. Jesus hat nur gesagt, Maria, in Vers 16 von Kapitel 20. Denkt an die Geschichte von Petrus. Wir haben den Anfang gelesen, wo er sagt, ich gehe wieder fischen. Sie gehen raus, fischen die ganze Nacht. Könnt ihr nachher mal zu Hause nachlesen, Kapitel 21 in Johannes Evangelium. Sie fangen keinen einzigen Fisch. Sie kommen wieder zurück. Jesus hat schon ein Feuer vorbereitet für das Grillen von den Fischen, die gar nicht da waren. Und Jesus sagt, wisst ihr was, geht nochmal und werft jetzt das Netz auf der rechten Seite raus. Sie gehen und wie ihr es vielleicht erwarten würdet, die Netze sind voll. Und dann heißt es in Vers 16 und 17 von Johannes 21, Kapitel 20, Vers 16 und 17, da heißt es, spricht Jesus zu ihr, jetzt bin ich bei Maria, 21, 6 und 7, so, 21, 6 und 7, er spricht zu ihnen, also Jesus, werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, des Johannes, es ist der Herr. An welchen Punkten haben die das gemerkt? Mensch, das ist ja Jesus. Bei Maria war es das Sagen einfach ihres Namens. Hey Maria. Und sie hat gemerkt. Bei Petrus und Johannes war es die Sache mit dem Fischen. Bei den Emmaus-Jüngern. Jesus läuft mit den Jüngern, erzählt, sie diskutieren, sie erkennen überhaupt nicht, dass es Jesus ist. Sie laden ihn ein zu sich nach Hause. An welchem Punkt erkennen sie, dass es Jesus ist? Sie essen gemeinsam, er bricht das Brot und dann sagen sie, Mensch, das ist ja Jesus. Jetzt erkennen wir es. Jesus nimmt die Jünger mit und wie ein Erlebnis, das sie kennen. Die Sache mit den Fischen, die hatten wir doch schon. Die Sache mit dem Brotbrechen, natürlich. Auch die Maria, die auf einmal ihren Namen hört, in einer Art und Weise, wie sie ihn eben oft gehört hat von Jesus. Und sie sagt, jetzt, natürlich, das ist Jesus. Die Jünger, wir hatten vorher den Text gelesen, wo sie da ganz verschüchtert hinter der verschlossenen Türe, wo kommt dieses Erlebnis? Was sagt Jesus? Er kommt zur Türe rein und sagt, Friede sei mit euch. Und auf einmal ist wirklich wie so, das geht an und sie denken, Mensch, natürlich, das ist Jesus Christus. Jesus nimmt sie zurück zu einer Erfahrung, die sie kennen, mit ihm. Eine Szene, ein Wort, eine Bewegung, wie das Brechen vom Brot, wo die Jünger merken, ja, das kenne ich, das ist mir bekannt, das habe ich oft erlebt. Wie ein Zurückgehen nochmal in der Geschichte zu sagen, weißt du noch, ich bin doch da, ich bin Jesus, ich bin der Auferstandene. Wir waren letzte Woche als Familie in Barcelona und mit dem Auto dorthin gefahren. Und obwohl wir zwei Navis hatten, eins im Auto, eins am Telefon, wir haben uns natürlich immer mal wieder verfahren, ist ja klar. Und wir mussten oft genau das tun, dass wir gesagt haben, wir wissen jetzt nicht mehr, wo wir sind, jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Kreuzung, da wissen wir es, und dann nehmen wir den richtigen Weg. Ist genau das, was die Jünger hier tun. Sie haben sich komplett verrannt in ihrer Enttäuschung, in ihrem, das ist alles so schrecklich und Jesus ist nicht mehr da. Und Jesus nimmt sie wie zurück und sagt, wisst ihr noch, Maria, Friede sei mit euch. Oder Brechen vom Brot, erinnert ihr euch, ich bin doch der Jesus. Er nimmt sie wie zurück zu einem Bekannten, etwas, was sie gut kennen und oft mit ihm erlebt haben. Vielleicht muss Jesus uns heute Morgen wieder neu zurücknehmen, wie so ein paar Schritte nochmal zurück an die Kreuzung. Wir haben vorher dieses abgehängte Kreuz gesehen. Vielleicht ist es diese Kreuzung nochmal zu sagen, ich hänge das Kreuz jetzt wieder auf. Ich nehme es ins Zentrum von meinem Leben wieder ganz neu. Ich begegne ihm an einer Stelle, die mir vielleicht bekannt ist, wo ich sage, ja stimmt, das habe ich doch immer so erlebt. Ich weiß es doch, dass das so immer war und auch in Zukunft so sein wird. Jesus möchte aus unserer Enttäuschung Hoffnung machen. Und er benutzt dazu in dem Vers 4, der direkt im Anschluss an diesen Vers kommt, das Bild vom Erbe. Und er sagt, schaut mal her, ihr lebt jetzt hier. Er schreibt übrigens zu einer Gemeinde, die in starker Verfolgung gelebt hat. Also in dieser Zeit, als Petrus den Brief schreibt, war das kein Spaß, Christ zu sein. Es war fast so gut wie ein Todesurteil. Viele sind zu Tode gekommen aus dieser Kirche und dieser Gemeinde. Und er sagt ihnen, schaut mal her, es gibt ein Erbe, mir scheint es, wie wenn ihm die Worte ausgegangen wären. So, er sagt, ein unvergänglich, unbeflecktes, unverweltliches Erbe, das aufbewahrt wird für euch im Himmel. Er hat sich da so mit diesen Negativworten das gibt's alles, das ist da, unvergänglich. Es wird nicht vergehen. Alles andere hat irgendwie ein Ende. Ich bekomme langsam auch schon weiße Haare, ich weiß, also irgendwann ist zu Ende. Ich bin nicht unvergänglich. Hier ist ein unvergängliches Erbe. Unbefleckt, ohne Fehler, ohne Makel. Unverwelklich, finde ich auch ein schönes Wort. Alles Lebendige verwelkt, Blume verwelkt. Selbst die schönen Blüten an den Bäumen, die wir jetzt sehen, irgendwann sind sie weg. Und das, was auf uns wartet, ist unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Das steht uns vor. Das verspricht uns Jesus. Das ist Teil dieser Hoffnung, weshalb wir diese lebendige Hoffnung haben können auf das, was kommt. Wenn ihr an Hoffnung denkt, das ist jetzt ein Bild, das ist das Erbe. Könnt ihr mir zwei, drei Dinge sagen, andere Bilder sagen, die euch kommen, wenn ihr sagt Hoffnung, ein Bild für Hoffnung? Welche Bilder denkt, an was denkt ihr? Das eine war das Erbe, das ist schon bereit, es ist zwar noch nicht angetreten, aber wir wissen, es kommt, unverweltlich, unvergänglich und auch unbefleckt. Welche anderen Bilder für Hoffnung könnt ihr euch vorstellen? Ja. Und du weißt, da kommt dann auch mehr, das ist der Anfang davon, ja? Morgenstern. Hatten wir gerade letzten Sonntag davon gesprochen, ist die Venus, glaube ich, ist sie, die von der Sonne angestrahlt wird. Die Sonne selber ist noch nicht da, aber die Tatsache, dass der Stern leuchtet, heißt, da muss es eine Sonne geben, die den Stern anscheint. Also das ist wie das Zeichen, da kommt der Sonnenaufgang in Kürze dann. Andere Bilder? Ich habe euch ein paar mitgebracht hier. Hier ist der Morgenstern als biblisches Bild, als Zeichen der Hoffnung. Hier sind so die Pflanzen, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut auf dem Bild, das war mal Beton, wo so ein Schlitz drin ist, wo dann auf einmal wieder was rauswächst. Und man denkt, Mensch, das war eigentlich nichts mehr und auf einmal kommt was. Was könnte das sein als Bild der Hoffnung? Sonne hinter den Wolken. Man sieht sie nicht so richtig, aber ich weiß, die ist da. Ich sehe es jetzt zwar nicht, ich empfinde es im Moment nicht, es ist nicht Badewetter, aber die Sonne gibt es, die wird auch wieder rauskommen. Und das hier ist der Tunnel und am Ende vom Tunnel gibt es Licht. Hoffnung. Wir sind berufen zu einer lebendigen Hoffnung. Da kommt noch was. Die Sonne kommt wieder, das Licht kommt. Die Sonne wird aufgehen und daraus wird mal eine Riesenpflanze werden, die übrigens sogar den Beton kaputt machen kann. Da kann wieder was werden, da wird was Neues werden. Hoffnung. Und mit dem Bild von diesem Erbe heißt es gleichzeitig, dass den Blick auf das Jetzt, auf das Hier und Jetzt. Petrus sagte hier, wir sind wiedergeboren. In der Guten Nachricht hieß es, neu geboren, ein neues Leben ist möglich. Warum? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Karfreitag. Neue Geburt, neues Leben ist möglich, weil er für uns alles vollbracht hat. Und seine Auferstehung, Ostern, letzten Sonntag, ist die Begründung, dass dieses neue Leben nicht einfach nur so ein neues Leben ist, sondern eine Hoffnung hat, eine Perspektive hat, etwas, was dahinter kommt. Licht am Tunnel, Sonne hinter der Wolke, Morgenstern, der schon aufgegangen ist. Da kommt noch mehr. Die lebendige Hoffnung und lebendig, genauso lebendig wie unser Gott, der auferstanden ist. Nicht irgendeine tote Figur, die wir anbeten, nicht irgendetwas, was historisch vielleicht so war, aber längst vorbei ist seit 2000 Jahren, sondern heute lebt, wirkt in uns durch seinen Geist eine lebendige Hoffnung. Interessant, Bemerkung in Klammern zum Nachdenken, häufig wenn in dieser Phase der Jünger, wo es nach der Auferstehung, wo sie so deprimiert waren, wenn Jesus den Jüngern begegnet ist, hat er ihnen auch Hoffnung gegeben, übrigens durch eine Aufgabe. Wir haben ja in diesem Jahr das Thema, das wir in verschiedener Form aufgreifen, des Dienens und der Aufgabe, des Einsetzen für Gottes Reich. Und fast jedes Mal, wenn Jesus den Jüngern begegnet ist, hat er ihnen wie eine Hoffnung, eine Perspektive gegeben, auch in einer Aufgabe. Wem hat er zum Beispiel gesagt, geh zu deinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zum Vater? Wer hat diesen Auftrag bekommen, wisst ihr es? Wo Jesus sagt, geh hin und sag's den Brüdern. Es war die Maria am Grab. Lauf und sag's den anderen. Wem hat er gesagt, weide meine Lämmer? Genau dem hier. Petrus, völlig enttäuscht. Und Teil von dieser Hoffnung, von der Petrus hier spricht, ist, dass Gott ihm gesagt hat, weißt du was, Petrus, total versagt, dreimal verleugnet, aber ich habe mehr für dich, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Aufgabe. Dreimal sagt er dann, weide meine Schafe und meine Lämmer. Wem hat er gesagt, geh hin in alle Welt, mach zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, halten. Wer hat diesen Auftrag bekommen? Wer? Alle Jünger. Haben den bekommen, genau. Also auf dem Berg, als sie dort waren, das war der Missionsauftrag, wo Jesus als Auferstandener kommt und sagt, ich gehe jetzt, aber ihr habt einen Auftrag hier. Ihr werdet die Kraft empfangen, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Hoffnung hat auch mit Aufgabe zu tun. Spannendes Thema, das wir an einer anderen Stelle dann mal noch vertiefen werden. Ich komme zum Schluss und wir fassen zusammen. Was wollte ich sagen heute Morgen? Petrus spricht hier davon, dass die Auferstehung Jesu von den Toten uns Hoffnung heute gibt. Also das Ereignis vor 2000 Jahren, Jesus ist gestorben, macht es möglich, Wiedergeburt zu haben, neues Leben mit Jesus. Die Tatsache, dass er auferstanden ist, gibt uns die Basis, die Grundlage für eine lebendige Hoffnung. Es ist wie ein Erbe, das uns noch zusteht, das irgendwann kommen wird. Eine Hoffnung auf die Zukunft. Eine Hoffnung, die nicht nur das Jetzt und Hier sieht, sondern auch das sieht, was noch kommen wird. Etwas, was uns auch Fundament und Basis gibt. Und ich möchte deshalb schließen mit diesem Zitat von Václav Havel, der zwar nicht biblisch, aber trotzdem sinnvoll das gesagt hat, was genau das bestätigt. Er hat gesagt, Hoffnung, hier in dieser Karte, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut ausgeht oder etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Lass uns das nochmal. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Und wo kommt der Sinn her? Der Sinn kommt genau aus dem Leben in Jesus und aus der Auferstehung, der Tatsache, dass er Gott ist und lebt, real in unserem Leben sein kann, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Wir möchten noch beten. Unser Herr, heute eine Woche nach Karfreitag und Ostern möchten wir uns neu inspirieren lassen von dieser Tatsache, dass du gestorben bist für uns. Dass du diesen Leidensweg gegangen bist, von dem wir an Karfreitag gehört haben. Den Weg des Schmerzens, den Weg der Folter, den Weg zum Tod am Kreuz. Und du schenkst uns damit neues Leben. Ein Leben mit dir, ein Leben, das in die Ewigkeit reicht, ein ewiges Leben. Und das gibt uns Hoffnung, auch für die heutige Zeit jetzt hier. So wie du auferstanden bist und lebst, so lebst du auch in uns. Danke, dass wir deshalb leben dürfen mit einer lebendigen Hoffnung, mit dem Wissen, dass hinter den Wolken die Sonne scheint, dass am Ende des Tunnels das Licht kommt, dass die Sonne wieder aufgehen wird am Morgen, dass es wie ein Erbe ist, auf das wir warten und das wir irgendwann in Empfang nehmen können, das du uns schenkst. Unverwelklich, unvergänglich, unbefleckt. Danke, dass du uns diese Perspektive und diese Hoffnung schenkst. Und lass es jetzt auch gerade in diesen nächsten Tagen und in dieser Woche, die vor uns liegt, auch ganz praktisch werden, dass wir nicht nur von dieser Hoffnung sprechen, sondern dass sie in unserem Leben Wirklichkeit wird, dass wir Menschen sind, die Hoffnung haben, die dir vertrauen, die wissen, dass du da bist und die auch anderen Menschen um uns herum, die vielleicht enttäuscht sind, Hoffnung geben können. Danke für deine Liebe für uns, danke für alles, was du uns schenkst. Danke für diese lebendige Hoffnung in unserem Leben, die darin begründet ist, dass du selber von den Toten auferstanden bist. Wir danken dir, unserem lebendigen Gott. Wir danken dir, unserem Herrn und Heiland. Amen.